John. »Lasst sie sterben«, sagte Königin Selyse. Diese Antwort hatte Jon Snow erwartet. »Dieser Königin gelingt es immer wieder, mich zu enttäuschen. Aber das machte es irgendwie trotzdem nicht einfacher. Euer Gnaden«, beharrte er stur, »in Hardhome verhungern sie zu Tausenden. Viele sind Frauen und Kinder, ja, sehr traurig.« Die Königin zog ihre Tochter näher an sich heran und küsste sie auf die Wange. Die Wange, die nicht von den Grauschuppen verunstaltet ist, wie John keinesfalls entging. »Es tut uns natürlich leid wegen der Kleinen, aber wir müssen vernünftig sein. Wir können sie nicht ernähren, und sie sind zu jung, um meinem Gemahl, dem König, in seinen Kriegen zu helfen. Da ist es besser, dass sie im Licht wiedergeboren werden.« Das war lediglich eine sanftere Art zu sagen, »lasst sie sterben.« Der Raum war voller Menschen. Prinzessin Sharon stand neben dem Sitz ihrer Mutter. Flickenfratz saß im Schneidersitz zu ihren Füßen. Hinter der Königin ragte Sir Axel Florent auf. Melisandre von Assai stand dichter am Feuer. Der Rubin an ihrer Kehle pulsierte mit jedem Atemzug, den sie tat. Die rote Frau hatte ebenfalls ihr Gefolge. Den knappen Devon Seaworth und zwei der Wachen, die der König ihr dargelassen hatte. Königin Selyses Beschützer standen an den Wänden, glänzende Ritter in einer Reihe. Sir Maligorn, Sir Benetton, Sir Narbert, Sir Patrick, Sir Dordon, Sir Bruce. Da sich so viele blutdurstige Wildlinge in Castle Black herumtrieben, behielt Selyse ihre Leibwache Tag und Nacht bei sich. Turm und Riesentod hatte vor Lachen gebrüllt, als er das hörte.
Hat sie Angst, geraubt zu werden? Hoffentlich hast du ihr nicht erzählt, wie groß mein gutes Stück ist, Jon Snow. Das würde jede Frau erschrecken. Ich wollte schon immer mal eine mit Schnurrbart.
Dann hatte er weiter gelacht und gelacht. Jetzt wird er nicht mehr lachen. John hatte hier genug Zeit vergeudet. »Es tut mir leid, dass ich euer Gnaden belästigt habe. Die Nachtwache wird sich um diese Angelegenheit kümmern.« Die Nasenflügel der Königin bebten. »Ihr wollt trotzdem nach Hardhome reiten. Es steht euch ins Gesicht geschrieben. Lasst sie sterben, habe ich gesagt, und dennoch beharrt ihr auf diesem Wahnsinn. Leugnet es nicht!« »Ich muss tun, was ich für das Beste halte. Bei allem Respekt, euer Gnaden, die Mauer ist mein.« Und diese Entscheidung ebenfalls. »In der Tat«, räumte Selyse ein, »und ihr werdet euch dafür verantworten, wenn der König zurückkehrt. Und ich fürchte auch für andere Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Aber wie ich sehe, wollt ihr keine Vernunft annehmen. Tut, was ihr tun müsst.«
Sir Maligorn ergriff das Wort. »Lord Snow, wer wird den Trupp anführen?«
»Wollt ihr euch anbieten, Sir?«
»Sehe ich aus wie ein Narr?«
Flickenfratz sprang auf.
»Ich führe sie an!«
Seine Glöckchen läuteten fröhlich.
»Wir marschieren ins Meer und wieder heraus. Unter den Wellen reiten wir auf Seepferden. Und Meerjungfrauen werden in Muschelhörner blasen und unser Kommen ankündigen. Oh, oh, oh!«
Alle lachten. Sogar Königin Selyse gestattete sich ein dünnes Lächeln. John fand es weniger lustig. »Ich werde von meinen Männern nichts verlangen, was ich selbst nicht zu tun bereit bin. Daher werde ich die Patrouille anführen.«
»Wie kühn von euch«, sagte die Königin. »Das können wir nur gutheißen. Hinterher wird ohne Zweifel irgendein Barde ein rührendes Lied über euch singen, und wir werden einen umsichtigeren Lord Commander haben.«
Sie trank einen Schluck Wein. »Sprechen wir über andere Angelegenheiten. Axel, holt den Wildlingskönig herein, wenn ihr so gut sein wollt.«
»Sofort, euer Gnaden.«
Sir Axel ging durch eine Tür hinaus und kam einen Moment später mit Garrick Königsblut zurück.
»Garrick aus dem Hause Rotbart«, verkündete er, »König der Wildlinge.«
Garrick Königsblut war ein großer Mann, hatte lange Beine und breite Schultern. Die Königin hatte ihnen alte Kleider des Königs gesteckt, schien es. Man hatte ihn geschrubbt und gekämmt, in grünen Samt und einen halblangen Umhang aus Hermelin gehüllt, hatte ihm das lange rote Haar gewaschen und den feuerroten Bart gestutzt. Jetzt sah der Wildling aus wie ein waschechter Lord aus dem Süden. Er könnte den Thronsaal in King's Landing betreten und würde kein Aufsehen erregen, dachte John.
Garrick ist der wahre und rechtmäßige König der Wildlinge, sagte die Königin, der in ununterbrochener männlicher Linie von ihrem großen König Raimund Rotbart abstammt, während der Usurpator Mance Raider von einer Frau aus dem einfachen Volke geboren und von einem eurer schwarzen Brüder gezeugt wurde.
Nein, hätte John antworten können. Garrick stammt von einem jüngeren Bruder Raimund Rotbarts ab. Für das freie Volk bedeutete das genauso viel, als stammte er von Raimund Rotbarts Pferd ab.
Sie wissen gar nichts, Ygritte. Und was noch schlimmer ist, Sie wollen auch nichts lernen.
Garrick hat sich gnädigerweise bereit erklärt, meinem geliebten Axel die Hand seiner ältesten Tochter zu geben, damit sie im Namen des Herrn des Lichts den heiligen Bund der Ehe schließen, sagte Königin Selyse. Seine anderen Töchter werden gleichzeitig heiraten, die zweite Tochter Sir Bruce Buckler, die jüngste Sir Mallegorn von Rotteichen.
Sirs? John nickte den betreffenden Rittern zu. Möget ihr mit euren Verlobten Glück finden.
Unter dem Meer heiraten Männer Fische.
Flickenfratz tänzelte herum und klingelte mit den Glöckchen.
Ja, ja, ja.
Wieder schniefte Königin Selyse.
Vier Hochzeiten kann man genauso leicht feiern wie drei. Es ist an der Zeit, dass diese Vale einen Mann bekommt, Lord Snow. Ich habe entschieden, dass sie meinen guten und treuen Ritter Sir Patrick vom Königberg ehelichen wird.
»Hat man es Vale bereits mitgeteilt, Euer Gnaden?« fragte John. »Beim freien Volk raubt ein Mann die Frau, die er begehrt, und stellt so seine Stärke, seine Klugheit und seinen Mut unter Beweis. Der Freier riskiert es, übel verprügelt zu werden, wenn er sich von der Sippe der Frau erwischen lässt, und schlimmer wird es noch, wenn sie selbst ihn nicht für würdig erachtet.«
»Eine Sitte unter Wilden«, sagte Axel Florent.
Sir Patrick lachte nur.
»Bislang hatte noch kein Mann Grund, meinen Mut in Frage zu stellen, und eine Frau wird das erst recht nicht tun.«
Königin Selyse schürzte die Lippen.
»Lord Snow, da Lady Vale mit unseren Sitten und Gebräuchen nicht vertraut ist, schickt sie bitte zu mir, damit ich ihr die Pflichten nahebringen kann, die eine adlige Dame gegenüber ihrem hohen Gemahl zu erfüllen hat.«
»Das wird bestimmt ganz wunderbar.«
John fragte sich, ob die Königin immer noch so erpicht darauf wäre, Vale an einen ihrer Ritter zu verheiraten, wenn sie wüsste, wie die Wildlingsfrau über Prinzessin Sharon dachte.
»Wie ihr wünscht«, sagte er, »wenn ich allerdings offen sprechen dürfte. Nein, ich glaube nicht. Ihr dürft euch jedoch entfernen.«
John beugte das Knie, verneigte sich und zog sich zurück. Er nahm zwei Stufen auf einmal und nickte den Wachen der Königin unterwegs zu. Zum Schutz vor den mörderischen Wildlingen hatte ihre Gnaden auf jedem Treppenabsatz Männer postiert. Auf halbem Weg nach unten rief eine Stimme ihm von oben nach.
»John Snow?«
John wandte sich um.
»Lady Melisandre, wir müssen sprechen.«
»Ach, müssen wir?«
»Ich glaube nicht.« »Milady, ich habe Pflichten.«
»Es sind diese Pflichten, über die ich mit euch sprechen möchte.« Sie kam nach unten, wobei der Saum ihres scharlachroten Rocks über die Stufen rauschte. Es sah beinahe aus, als würde sie schweben.
»Wo ist euer Schatten, Wolf?«
»Er schläft in meinen Gemächern. Ihre Gnaden lässt Ghost nicht in ihre Gegenwart. Sie behauptet, er würde der Prinzessin Angst machen.« »Und solange Borok und sein Keiler in Castle Black sind, wage ich nicht, ihn frei herumlaufen zu lassen.« Der Hautwechsler sollte Soren Schildbrecher nach Stone Door begleiten, sobald die Wagen, mit denen der Stamm des Seehundhäuters nach Grünwacht gebracht wurde, zurückgekehrt wären. Bis dahin hatte sich Borok in einer der alten Grüfte auf dem Totenhof der Burg eingerichtet. Die Toten schienen ihm als Gesellschaft lieber zu sein als die Lebenden. Und sein Keiler suchte zwischen den Gräbern fröhlich nach Wurzeln. in angemessenem Abstand zu allen anderen Tieren. »Dieses Vieh ist so groß wie ein Stier und hat Hauer so lang wie Schwerter. Ghost würde sich auf ihn stürzen, wenn ich ihn laufen ließe, und einer oder sogar beide würden dieses Zusammentreffen nicht überleben.« »Borok ist eure geringste Sorge. Diese Patrouille. Ein Wort von euch hätte die Königin vielleicht umgestimmt.« »Selyse hat recht, Lord Snow. Lasst sie sterben. Ihr könnt sie nicht retten. Eure Schiffe sind verloren. 6 bleiben noch, mehr als die halbe Flotte. Eure Schiffe sind verloren. Alle eure Schiffe. Kein einziger Mann wird zurückkehren. Ich habe es in meinen Feuern gesehen.« »Eure Feuer sind dafür bekannt, dass sie lügen.« »Ich habe Fehler gemacht, das habe ich eingeräumt, aber...« »Ein graues Mädchen auf einem sterbenden Pferd, Dolche im Dunkeln, ein verheißender Prinz, geboren in Rauch und Salz. Mir scheint, ihr macht nichts anderes als Fehler, Milady. Wo ist Stannis? Was ist mit Rasselhemd und seinen Speerfrauen? Wo ist meine Schwester?« »All eure Fragen werden beantwortet werden. Schaut zum Himmel, Lord Snow. Und wenn ihr eure Antworten habt, lasst nach mir schicken. Der Winter ist schon fast über uns. Ich bin eure einzige Hoffnung.«
»Die Hoffnung eines Narren.«
John drehte sich um und ließ sie stehen. Leda war draußen auf dem Hof. »Torek ist zurückgekehrt«, berichtete er, als John herauskam. »Sein Vater hat sein Volk in Oakenshield abgeliefert und wird heute Nachmittag mit 80 Kriegern zurückkehren. Was hat die bärtige Königin gesagt?«
»Ihre Gnaden kann uns nicht helfen.«
»Ist sie zu sehr damit beschäftigt, sich die Kinnhaare auszuzupfen?« Leda spuckte aus.
»Spielt keine Rolle. Tormunds Männer und unsere sollten genügen.«
»Sie genügen vielleicht, um dorthin zu kommen.« Es war der Rückweg, der Jon Snow Sorgen machte. Auf dem Marsch nach Hause würden tausende Angehörige des freien Volks den Marsch verlangsamen, darunter viele Kranke und halb Verhungerte. Ein Fluss aus Menschen, langsamer als ein Fluss aus Eis. Das würde sie angreifbar machen. Tote Dinger in den Wäldern, tote Dinger im Wasser.
»Wie viele Männer genügen?« fragte er Leda. 100? 200? 500.000?
Sollte ich lieber mehr Männer mitnehmen oder weniger? Eine kleinere Truppe würde Hardhome schneller erreichen, aber was nutzten schon Schwerter ohne Vorräte? Mutter Maulwurf und ihr Volk waren bereits so weit, dass sie ihre eigenen Toten aßen. Um sie zu ernähren, müsste er Karren und Wagen und Zugtiere mitnehmen, Pferde, Ochsen, Hunde. Anstatt durch den Wald zu fliegen, würden sie dazu verdammt sein zu kriechen.
»Es müssen noch so viele Entscheidungen getroffen werden. Verbreite die Nachricht. Wenn die Abendwache beginnt, sollen sich alle Anführer in der Schildhalle versammeln. Tormund sollte bis dahin zurück sein. Wo finde ich Torek?«
»Höchstwahrscheinlich bei dem kleinen Ungeheuer. Er hat sich in eins der Milchmädchen verguckt, habe ich gehört.«
»Er hat sich in Vel verguckt. Ihre Schwester war eine Königin. Warum sollte sie nicht eine sein?«
Tormund hatte einst daran gedacht, sich selbst zum König jenseits der Mauer zu krönen, ehe Mans ihn ausgestochen hatte. Torek der Große träumte vielleicht den gleichen Traum.
Besser er als Garrick Königsblut.
»Lass ihn nur«, sagte John. »Ich kann später mit Torek sprechen.« Er blickte hinauf am King's Tower vorbei. Die Mauer war trüb und weiß, der Himmel darüber noch weißer.
Ein Schneehimmel.
»Bete nur, dass nicht noch ein Sturm aufzieht.« Vor der Waffenkammer standen Mali und der Floh und hielten zitternd Wache. »Warum steht ihr denn nicht drinnen, wo ihr Schutz vor dem Wind habt?« fragte John.
»Das wäre schön, Milord«, antwortete Volke der Floh. »Aber euer Wolf hat heute überhaupt keine Lust auf Gesellschaft.«
Mali stimmte zu.
»Er hat sogar versucht, ein Stück von mir abzubeißen.«
»Ghost?« John war schockiert.
»Solange euer Lordschaft nicht noch einen zweiten weißen Wolf hat, ja, er. So habe ich ihn noch nie erlebt, Lord. So wild, meine ich.«
Er irrte nicht, wie John selbst feststellte, als er seine Gemächer betrat. Der große weiße Schattenwolf wollte nicht stillliegen. Er tappte von einem Ende der Waffenkammer zum anderen, an der kalten Schmiede vorbei und wieder zurück. »Ganz ruhig, Ghost«, rief John. »Platz, Sitz, Ghost, Platz!« Doch als er ihn berühren wollte, sträubte der Wolf die Haare und fletschte die Zähne. »Das ist der verfluchte Keiler. Selbst hier drin kann Ghost ihn wittern.« Mormons Rabe war ebenfalls aufgeregt.
»Snow?« schrie der Vogel immer wieder. »Snow? Snow? Snow?«
John scheuchte ihn fort, ließ sich von Satin Feuer anzünden und schickte den Burschen dann los, um Bowen Marsh und Ottel Jarvik zu holen. »Und bring einen Krug Gewürzwein mit.« »Drei Becher, Milord?« »Sechs. Mali und der Floh brauchen etwas Warmes. Und du dann auch.« Nachdem Satin gegangen war, setzte sich John und schaute sich wieder einmal die Karten des Landes nördlich der Mauer an. Der schnellste Weg nach Hardhome führte an der Küste entlang, von Eastwatch aus. Nahe dem Meer war der Wald nicht so dicht und das Gelände bestand zumeist aus Flachland, welligen Hügeln oder Salzwiesen. Wenn die Herbststürme über das Land heulten, bekam die Küste eher Graupel und Hagel und gefrorenen Regen als Schnee. »Die Riesen sind in Eastwatch, und Leda sagt, manche würden helfen.« Von Castle Black aus war der Weg schwieriger, man musste geradewegs durch das Herz des verfluchten Waldes. »Wenn der Schnee schon an der Mauer so hoch ist, wie schlimm wird es dann erst dort oben sein?« Marsh trat ein und schniefte. Jarvik war mürrisch.
»Es zieht ein neuer Sturm auf«, verkündete der erste Baumeister. »Wie sollen wir das alles schaffen? Ich brauche mehr Baumeister.«
»Nehmt das freie Volk«, sagte John. Jarvik schüttelte den Kopf.
»Dieser Haufen macht mehr Ärger als alles andere. Schludrig, nachlässig, faul. Manche können ganz gut mit Holz umgehen, das will ich nicht leugnen, aber sie haben kaum Steinmetze und keinen einzigen Schmied. Auch wenn sie stark sind, tun sie leider selten, was man ihnen sagt. Und wir sollen all diese Ruinen wieder in Festungen verwandeln. Das schaffen wir nicht, Milord, wenn ich ehrlich sein soll. Das schaffen wir nicht.«
»Wir schaffen es«, sagte John. »Oder sie müssen in Ruinen leben.« Ein Lord brauchte Männer um sich, auf deren ehrlichen Rat er sich verlassen konnte. Marsh und Jarvik waren keine Speichellecker, und das war gut. Aber eine große Hilfe waren sie auch selten. Immer häufiger wusste er schon, was sie sagen würden, ehe er sie gefragt hatte. Besonders was das freie Volk betraf, konnte er sich auf ihre abgrundtiefe Abneigung verlassen. Als John Soren Schildbrecher nach Steintor schickte, beschwerte sich Jarvik, es sei zu abgelegen. Wie würden sie erfahren, wenn Soren dort in den Bergen irgendwelches Unheil ausbrütete? Als er Oakenshield an Turm und Riesentod und Königin Thor an Morna Weißmaske gab, hielt Marsh dagegen, dass Castle Black nun von beiden Seiten von Feinden umzingelt war, die sie leicht vom Rest der Mauer trennen könnten. Was Borg betraf, so behauptete Ottel Jarvik, die Wälder nördlich von Steintor seien voller Wildschweine. Woher sollte man wissen, ob der Hautwechsler dort sein eigenes Schweineheer aufstellte? Berg Raureif und Reiftor waren noch nicht wieder besetzt. Daher hatte John die beiden Männer um ihre Meinung gebeten, welchen der verbliebenen Wildlingshäuptlinge und Kriegsherren er wohl dorthin schicken sollte. »Wir haben Brock, Gavin den Händler, das große Walross, Beat Wanderer geht allein«, sagt Tormund, »aber dann gäbe es noch Harl den Jägersmann und Harl den Hübschen, den blinden Doss. Ygon Altvater hat auch eine Truppe, die jedoch zum größten Teil aus seinen eigenen Söhnen und Enkeln besteht. Er hat 18 Frauen, von denen er die Hälfte geraubt hat. Welchen von denen?«
»Keinen«, hatte Bowen Marsh geantwortet. »Ich kenne diese Männer und weiß, was sie getan haben. Wir sollten ihnen Schlingen um den Hals legen, anstatt ihnen unsere Burgen zu geben.« »Ja«, hatte Ottel Jarvik zugestimmt. »Schlecht. Schlechter und am schlechtesten heißt die Auswahl, die sich dem Bettler bietet.
Milord könnte uns genauso gut vor ein Rudel Wölfe stellen und uns fragen, von welchem wir uns am liebsten die Kehle rausreißen lassen.
Mit Hartholm war es das Gleiche. Satin schenkte ein, während John ihnen von seiner Audienz bei der Königin berichtete. Marsh hörte aufmerksam zu und beachtete den Gewürzwein nicht, während Jarvik einen Becher trank und sich dann einen zweiten genehmigte. Sobald John fertig war, sagte der Lord Verwalter:
»Ihre Gnaden ist weise. Lasst sie sterben!«
John lehnte sich zurück.
»Ist das der einzige Rat, den ihr mir zu bieten habt, Milord? Tormund bringt 80 Mann mit. Wie viele sollen wir schicken? Sollen wir die Riesen fragen? Die Speerfrauen in Long Barrow? Frauen könnten uns helfen, das Volk von Mutter Maulwurf zu beruhigen.«
»Dann schickt doch die Frauen. Schickt die Riesen. Schickt die Kinder an der Mutterbrust. Wünscht Milord das vielleicht zu hören?«
Bowen Marsh rieb sich die Narbe, die er von der Schlacht an der Schädelbrücke zurückbehalten hatte.
»Schickt sie alle. Je mehr wir verlieren, desto weniger Mäuler haben wir zu stopfen.«
Jarvik war auch nicht hilfreicher.
»Wenn die Wildlinge in Hartholm gerettet werden müssen, dann sollen doch unsere Wildlinge hier sie retten. Tormund kennt den Weg nach Hartholm. Wenn man ihn so reden hört, könnte er sie ja alle allein mit dem riesigen Ding in seiner Hose retten.«
»Das war sinnlos«, dachte John. »Sinnlos, fruchtlos, hoffnungslos. Danke für euren Rat, Milords.« Satin half ihnen in die Mäntel. Während sie durch die Waffenkammer gingen, schnüffelte Ghost an ihnen, hob den Schwanz und sträubte das Fell. »Meine Brüder.« Die Nachtwache brauchte Anführer mit der Weisheit eines Maesters Aemon, mit der Bildung eines Samwell Tali, dem Mut von Quorin Halfhand, der sturen Stärke des alten Bären und des Mitgefühls eines Donal Noy. Stattdessen hatte sie nur diese. Draußen schneite es heftig.
»Wind von Süden«, merkte Jarvik an. »Der weht den Schnee gegen die Mauer, seht ihr?«
Er hatte recht. Die große Treppe war fast bis zum ersten Absatz begraben, wie John sah, und die Holztüren der Eiszellen und Lagerräume waren hinter einer weißen Wand verschwunden.
»Wie viele Männer haben wir in den Eiszellen?« fragte er Bowen Marsh. »4 Lebende, 2 Tote.«
»Die Leichen.«
John hatte sie beinahe vergessen. Er hatte gehofft, von den Toten etwas zu lernen, die sie aus dem Wehrholzhain mitgebracht hatten. Doch die Toten waren stur tot geblieben.
»Wir müssen die Zellen ausgraben.« 10 Burschen und 10 Spaten sollten reichen«, meinte Marsh.
»Setzt auch Wun Wun ein.«
»Wie ihr befehlt.«
10 Burschen und ein Riese hatten die Schneewehen im Nu beiseite geräumt, aber als die Türen wieder frei waren, war John noch nicht zufrieden.
»Bis morgen sind die Zellen wieder begraben. Wir sollten die Gefangenen verlegen, ehe sie ersticken.«
»Karstag auch, Milord?« fragte Volke der Floh. »Können wir ihn nicht einfach bis zum Frühling zittern lassen?«
»Ich wünschte, das wäre möglich.«
Kregan Karstag hatte in letzter Zeit angefangen, nachts zu heulen, und wer auch kam und ihm das Essen brachte, den bewarf er mit gefrorenem Kot. Damit hatte er sich bei den Wachen nicht gerade beliebt gemacht.
»Bringt ihn in den Turm des Lord Commander. Im Gewölbe sollte er sicher sein.«
Obwohl der frühere Sitz des alten Bären teilweise eingestürzt war, war es dort immer noch wärmer als in den Eiszellen. Die Kellergewölbe waren größtenteils unversehrt. Kregan trat nach den Wachen, als sie durch die Tür kamen. Er wehrte sich heftig, als sie ihn packten und versuchte sogar, sie zu beißen. Doch die Kälte hatte ihn geschwächt und Johns Männer waren größer, jünger und stärker. Sie zerrten ihn nach draußen und schleiften ihn durch den hüfthohen Schnee zu seiner neuen Unterkunft.
»Was sollen wir mit den Leichen tun, Lord Commander?«
erkundigte sich Bowen Marsh, nachdem die Lebenden verlegt worden waren.
»Lasst sie, wo sie sind. Wenn der Sturm sie begrub, sollte ihm das recht sein. Er würde sie zweifellos irgendwann verbrennen müssen, aber im Augenblick waren sie mit Eisenketten in ihren Zellen gefesselt. Deswegen und weil sie tot waren, sollten sie eigentlich keinen Schaden anrichten können. Turm und Riesentod hatte seine Ankunft wunderbar mit dem Zeitpunkt abgestimmt, an dem die Schaufelei erledigt war. Statt der 80, die Torek Leder versprochen hatte, schien er nur 50 mitgebracht zu haben, aber Tormund wurde nicht umsonst Großsprecher genannt. Der Wildling kam mit rotem Gesicht an und verlangte nach einem Horn Bier und einer heißen Mahlzeit. Er hatte Eis im Bart und einen verkrusteten Schnurrbart. Donnerfaust schien schon von Garrick Königsblut und seinem neuen Titel gehört zu haben.
König der Wildlinge, brüllte Tormund. Woher der König meiner haarigen Arschritze?
Er sieht durchaus königlich aus, meinte John.
Er hat einen kleinen roten Schwanz, der zu dem ganzen roten Haar passt, so sieht's aus. Raimon Rotbart und seine Söhne sind am Long Lake gestorben, dank euch verfluchten Starks und dem betrunkenen Riesen. Sein kleiner Bruder aber nicht. Hast du dich schon mal gefragt, warum man ihn den roten Raben nannte?
Tormund grinste breit und enthüllte dabei etliche Zahnlücken.
Der ist als erster davongeflogen. Später hat jemand darüber ein Lied gemacht. Der Sänger musste etwas finden, das sich so einigermaßen auf Angst haben reimt. Daher.
Er wischte sich die Nase ab.
Wenn die Ritter deiner Königin seine Mädchen wollen, dann bitteschön.
Mädchen?
Kreischte Mormons Rabe.
»Mädchen? Mädchen?«
Darüber musste Tormund erneut schallend lachen.
»Na, das ist mal ein Vogel mit Verstand. Wie viel willst du für ihn, Snow? Ich habe dir einen Sohn gegeben. Dafür könntest du mir wenigstens den beschissenen Vogel überlassen.«
»Das würde ich durchaus«, meinte John. »Aber wahrscheinlich würdest du ihn aufessen.« Tormund brüllte wieder vor Lachen.
»Essen?«
sagte der Rabe düster und schwang die schwarzen Schwingen.
»Korn? Korn? Korn?«
»Wir müssen über den Marsch nach Hartholm sprechen«, sagte John. »Ich möchte, dass wir später in der Schildhalle einer Meinung sind. Wir müssen...« Er unterbrach sich, als Mali die Nase zur Tür hereinsteckte und mit grimmiger Miene ankündigte, dass Klüders einen Brief gebracht habe. »Sag ihm, er soll ihn dalassen. Ich lese ihn später.«
»Wie ihr sagt, Milord, nur, Klüders ist ganz außer sich. Er ist mehr weiß als rosa, wenn ihr versteht, was ich meine, und er zittert.« »Dunkle Schwingen, dunkle Worte«, murmelte Tormund. »Sagt man das nicht bei euch Knienden?«
»Wir sagen auch, lasst den Husten zur Ader, aber bewirte das Fieber«, erklärte John ihm. »Oder trinkt nie mit einem Dornischen bei Vollmond, wir sagen so einiges.« Mali hatte ebenfalls etwas beizusteuern.
»Meine alte Großmutter hat immer gesagt, Sommerfreunde schmelzen dahin wie der Sommerschnee, doch Winterfreunde bleiben Freunde ein Leben lang.«
»Ich glaube, damit hätten wir für den Augenblick genug Weisheiten ausgetauscht«, sagte Jon Snow. »Würdest du bitte Klüders hereinlassen?« Mali hatte sich nicht getäuscht. Der alte Bursche zitterte in der Tat, und er war so bleich wie der Schnee draußen.
»Es ist sicherlich dumm von mir, Lord Commander, aber dieser Brief macht mir Angst. Seht ihr, hier.«
»Bastard«, stand als einziges Wort außen auf der Rolle. Nicht Lord Snow oder Jon Snow oder Lord Commander, einfach nur Bastard. Und der Brief war mit einem verschmierten Fleck aus rosa Wachs versiegelt. »Es war richtig, sofort zu mir zu kommen«, sagte John, »und es war richtig, Angst zu haben.« Er brach das Siegel, strich das Pergament glatt und las. »Dein falscher König ist tot, Bastard. Er und sein Heer wurden in siebentägiger Schlacht von uns niedergemacht. Ich habe sein magisches Schwert, das kannst du seiner roten Hure sagen. Die Freunde deines falschen Königs sind tot. Ihre Köpfe zieren die Mauern von Winterfell. Komm her und schau sie dir an, Bastard. Dein falscher König hat gelogen und du auch.
Du hast der Welt erzählt, du hättest den König jenseits der Mauer verbrannt. Stattdessen hast du ihn nach Winterfell geschickt, um mir meine Braut zu rauben. Ich will meine Braut zurück. Wenn du Mans Raider zurück willst, komm und hol ihn dir. Ich habe ihn in einen Käfig gesperrt, damit der ganze Norden den Beweis für deine Lügen sehen kann. Im Käfig ist es kalt, aber ich habe ihm einen hübschen warmen Mantel aus den Häuten der 6 Huren gemacht, die mit ihm nach Winterfell gekommen sind. Ich will meine Braut zurück. Ich will die Königin des falschen Königs. Ich will seine Tochter und seine rote Hexe. Ich will seine Wildlingsprinzessin. Ich will seinen kleinen Prinz, den Wildlingssäugling. Und ich will meinen Stinker. Schick sie zu mir, Bastard, und ich mache dir und deinen schwarzen Krähen keinen Ärger. Wenn ich sie nicht bekomme, werde ich dir das Bastardherz herausschneiden und es aufessen. Unterzeichnet war der Brief mit Ramsay Bolton, rechtmäßiger Lord von Winterfell.
»Snow?« fragte Tormund riesentot. »Du siehst aus, als wäre der blutige Kopf deines Vaters gerade aus dem Papier gerollt.«
Jon Snow antwortete nicht sofort. »Mally?« Bring Klüders zurück in seine Gemächer. Die Nacht ist dunkel und die Wege sind glatt vom Schnee. Satin, du begleitest sie. Er reichte Tormund Riesentod den Brief. Hier, sieh ihn dir selbst an. Der Wildling warf einen skeptischen Blick auf den Brief und reichte ihn zurück.
Fühlt sich schrecklich an. Aber Tormund Donnerfaust hat Besseres zu tun, als zu lernen, wie man Papier zum Sprechen bringt. Außerdem steht in Briefen doch ohnehin nie etwas Gutes, oder?
Nicht oft, räumte Jon Snow ein. Dunkle Schwingen, dunkle Worte. Vielleicht lag doch mehr Weisheit in diesen alten Sprichwörtern, als er gedacht hatte. Der Brief kommt von Ramsay Snow. Ich lese dir vor, was er geschrieben hat. Als er fertig war, stieß Tormund einen Pfiff aus.
»Ha! Das ist ganz große Scheiße. Da gibt es kein Vertun. Was soll das mit Mans? In einem Käfig will er ihn haben? Wie denn das, wenn Hunderte gesehen haben, wie deine rote Hexe ihn verbrannt hat?«
»Das war Rasselhemd«, hätte John beinahe verraten. »Das war Zauberei. Ein Blendwerk«, hat sie es genannt.
»Melisandre, schau zum Himmel«, hat sie gesagt. Er legte den Brief zur Seite. »Ein Rabe im Sturm. Sie hat das vorhergesehen.«
»Wenn ihr eure Antworten habt, lasst nach mir schicken.«
»Vielleicht ist das alles nur ein Haufen Lügen.«
Tormund kratzte sich den Bart unter dem Kinn.
»Wenn ich eine hübsche Gänsefeder und ein Fässchen Maestertinte hätte, könnte ich schreiben, dass mein gutes Stück lang und dick wie mein Arm ist, aber deswegen... wäre das noch längst nicht so?«
»Er hat Lichtbringer. Er spricht von Köpfen auf den Mauern von Winterfell. Er weiß über die Speerfrauen Bescheid und kennt ihre Zahl.«
»Er weiß über Mans Bescheid.«
»Nein, es steckt Wahrheit darin.«
»Ich werde nicht behaupten, dass du dich irrst. Was beabsichtigst du zu tun, Krähe?«
John spannte die Finger seiner Schwerthand. »Die Nachtwache ergreift keine Partei.« Er schloss die Faust und öffnete sie wieder. »Was ihr vorschlagt, ist nichts Geringeres als Hochverrat.« Er sah Rob vor sich, in dessen Haar die Schneeflocken schmolzen. »Tötet den Jungen und lasst zu, dass der Mann geboren wird.« Er dachte an Bran, der flink wie ein Affe an einer Turmmauer hinaufkletterte, an Rickons atemloses Lachen, an Sansa, wie sie Lady bürstete und dabei sang. »Du weißt gar nichts, Jon Snow.« Er dachte an Arya, an ihr Haar, das so zerzaust war wie ein Vogelnest. »Ich habe ihm einen hübschen warmen Mantel aus den Häuten der 6 Huren gemacht, die mit ihm nach Winterfell gekommen sind. Ich will meine Braut zurück. Ich will meine Braut zurück.
Ich will meine Braut zurück.
Ich glaube, wir sollten den Plan ändern. Sie redeten fast 2 Stunden lang. Pferd und Rory standen nach dem Wachwechsel anstelle von Volker und Mully vor der Tür der Waffenkammer. »Mit mir«, sagte John zu ihnen, als die Zeit gekommen war. Ghost wollte ebenfalls mitkommen, doch John packte den Wolf am Fell, als er ihm nachtrotten wollte, und schob ihn zurück ins Zimmer. Vielleicht würde Borok an der Versammlung in der Schildhalle teilnehmen. Dass der Wolf über den Keiler des Hautwechslers herfiel, war das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte. Die Schildhalle gehörte zu den älteren Teilen von Castle Black. Ein langer, zugiger Speisesaal aus dunklem Stein, dessen Eichenbalken sich im Laufe der Jahrhunderte vom Rauch schwarz gefärbt hatten. Zu Zeiten, da die Nachtwache viel größer gewesen war, hatten an den Wänden reihenweise bunte Holzschilde gehangen. Damals wie heute verlangte die Tradition, dass ein Ritter, wenn er das Schwarz anlegte, sein früheres Wappen gegen den schlichten schwarzen Schild der Bruderschaft eintauschte. Die abgelegten Schilde hängte man dann in die Schildhalle. Hunderte von Rittern bedeuteten daher hunderte von Schilden. Falken und Adler, Drachen und Greife, Sonnen und Hirsche, Wölfe und Würmer, Mantikore, Stiere, Bäume und Blumen, Harfen, Speere, Krebse und Kraken, rote Löwen und goldene Löwen und gescheckte Löwen, Eulen, Lämmer, Jungfrauen und Wassermänner, Hengste, Sterne, Eimer und Schildbuckel, gehäutete Männer und gehängte Männer und brennende Männer, Langschwerter, Schildkröten, Einhörner, Bären, Federkiele, Spinnen und Schlangen und Skorpione und 100 andere heraldische Bilder hatten die Wände der Schildhalle in mehr Farben geziert, als ein Regenbogen sich je erträumen konnte. Doch wenn ein Ritter starb, wurde sein Schild abgenommen, damit er mit ihm auf den Scheiterhaufen oder ins Grab gehen konnte, und über die Jahre und Jahrhunderte hatten immer weniger Ritter das Schwarz angelegt. Es kam der Tag, an dem es nicht mehr sinnvoll erschien, dass die Ritter von Castle Black ihre Mahlzeiten getrennt von den anderen einnahmen. Die Schildhalle wurde aufgegeben. In den letzten 100 Jahren wurde sie fast überhaupt nicht mehr benutzt. Als Speisesaal ließ der Raum viel zu wünschen übrig. Er war dunkel, schmutzig, zugig und im Winter nur schwer zu heizen. Dazu waren die Keller von Ratten verseucht und die dicken Holzbalken waren von Würmern zerfressen und in Spinnweben gehüllt. Doch die Halle war groß genug, um 200 Mann Platz zu bieten und noch einmal halb so vielen dazu, wenn sie sich dicht zusammendrängten. Als John und Tormund eintraten, ging ein Brummen durch die Halle, als würden sich Wespen in ihrem Nest rühren. Die Wildlinge waren den Krähen zahlenmäßig 5-1 überlegen, so wenig schwarz sah er. Kaum 1 Dutzend Schilde hing noch an den Wänden, traurige graue Dinger in verblichener Farbe und aus gesplittertem Holz. Aber in den eisernen Halterungen brannten frische Fackeln, und John hatte Bänke und Tische hereinbringen lassen. Männer, die bequem saßen, hörten bereitwilliger zu, hatte Maester Aemon ihm einmal erzählt. Stehende Männer hingegen neigten eher dazu, laut zu werden. Am Kopf der Halle stand ein durchhängendes Podest. John betrat es mit Tormund Riesentod an seiner Seite und hob die Hände, um Ruhe herzustellen. Die Wespen brummten nur umso lauter. Dann setzte Tormund sein Kriegshorn an die Lippen und stieß hinein. Der Klang erfüllte die Halle und wurde von der Decke zurückgeworfen. Jetzt kehrte Ruhe ein. »Ich habe euch zusammengerufen, um zu planen, wie wir Hardhome helfen können«, begann Jon Snow. »Dort haben sich 1000 Angehörige des freien Volkes gesammelt. Sie sitzen in der Falle und verhungern. Es gibt Berichte über tote Dinger im Wald.« Zu seiner Linken sah er Marsh und Jarvik. Ottel saß inmitten seiner Baumeister, während Bowen, Docht Schnippelstock, Linkshand Leo und Alf aus Dünnschlamm um sich versammelt hatte. Zu seiner Rechten saß Soren Schildbrecher mit verschränkten Armen. Weiter hinten entdeckte er Gavin den Händler und Harl den Hübschen, die sich im Flüsterton unterhielten. Ygon Altvater saß inmitten seiner Frauen, Wied Wanderer allein. Borok lehnte in einer dunklen Ecke an der Wand. Gnädigerweise hatte er seinen Keiler nicht mitgebracht. »Die Schiffe, die ich losgeschickt habe, um Mutter Maulwurf und ihr Volk zu holen, sind im Sturm untergegangen. Wir müssen ihnen über Land alle Hilfe schicken, die wir entbehren können, oder wir müssen sie sterben lassen.«
Zwei von Königin Zelyses Rittern waren ebenfalls gekommen, sah John. Sir Nabert und Sir Benetton standen hinten in der Halle an der Tür. Aber der Rest der Männer der Königin glänzte durch Abwesenheit.
»Ich hatte gehofft, die Truppe selbst anführen und so viele Menschen vom freien Volk retten zu können, wie den Rückweg überstehen.«
Ein rotes Aufleuchten hinten in der Halle zog Johns Blick auf sich. Lady Melisandre war gekommen.
»Aber jetzt hat sich leider herausgestellt, dass ich nicht nach Hartum gehen kann. Die Patrouille wird von Tormund Riesentod angeführt, der euch allen bekannt ist. Ich habe ihm so viele Männer versprochen, wie er braucht.«
»Und was machst du, Krähe?« donnerte Borok. »Verkriechst du dich mit deinem weißen Hund hier in Castle Black?«
»Nein. Ich reite nach Süden.«
Dann las John ihnen den Brief vor, den Ramsay Snow geschrieben hatte. Die Schildhalle explodierte. Alle Männer schrien gleichzeitig los. Sie sprangen auf und schüttelten die Fäuste. So viel zur beruhigenden Wirkung von bequemen Bänken. Schwerter wurden geschwungen, Äxte krachten auf Schilde. Jon Snow blickte Tormund an. Riesentod stieß erneut ins Horn, zweimal so lang und zweimal so laut wie beim ersten Mal.
»Die Nachtwache ergreift keine Partei in den Kriegen der Sieben Königslande«, erinnerte John sie, nachdem wieder eine gewisse Ruhe eingekehrt war. »Es steht uns nicht zu, uns gegen den Bastard von Bolton zu stellen, Stannis Baratheon zu rächen oder seine Witwe und seine Tochter zu verteidigen. Diese Bestie, die Mäntel aus der Haut von Frauen macht, hat geschworen, mir das Herz herauszuschneiden, und ich beabsichtige, ihn für diese Worte zur Verantwortung zu ziehen, aber ich werde meine Brüder nicht bitten, gegen ihr Gelübde zu verstoßen. Die Nachtwache zieht nach Hartholm. Ich reite allein nach Winterfell, es sei denn...«
John zögerte.
»Es gäbe hier jemanden, der sich an meine Seite stellen und mich begleiten will.«
Ein solches Gebrüll hatte er sich nicht erhoffen können, ein Tumult von solcher Lautstärke, dass zwei alte Schilde von der Wand fielen. Soren Schildbrecher war auf den Beinen, der Wanderer ebenso. Torek der Große, Brock, Harl der Jägersmann und Harl der Hübsche, Ygon Altvater, der blinde Doss, sogar das große Walross.
»Ich habe meine Schwerter«, dachte Jon Snow. »Wir kommen, Bastard.«
Jarvik und Marsh schlichen hinaus, sah er, und ihre Männer folgten ihnen. Das spielte keine Rolle. Er brauchte sie jetzt nicht. Er wollte sie auch nicht. Kein Mann wird jemals behaupten können, ich hätte meine Brüder dazu gedrängt, ihr Gelübde zu brechen. Wenn hier jemand seinen Eid bricht, dann bin ganz allein ich der Verbrecher. Dann klopfte ihm Tormund auf den Rücken und grinste ihn mit seinen Zahnlücken an.
»Gut gesprochen, Krähe, und jetzt lass den Met kommen. Gewinne sie für dich und dann mach sie betrunken, so geht das. Aus dir machen wir doch noch einen Wildling, Junge.«
»Ich lasse Bier bringen«, sagte John zerstreut. Melisandre war gegangen, stellte er fest, und auch die Ritter der Königin.
»Ich hätte zuerst zu Selyse gehen sollen. Sie hat das Recht zu erfahren, dass ihr Gemahl tot ist.
Entschuldige mich. Ich überlasse es dir, sie betrunken zu machen.«
»Ha! Für diese Aufgabe bin ich bestens geeignet, Krähe. Geh nur!«
Pferd und Rory gesellten sich zu ihm, als er die Schildhalle verließ.
»Ich sollte mit Melisandre sprechen, nachdem ich bei der Königin war«, dachte er. »Wenn sie einen Raben im Sturm sehen konnte, kann sie vielleicht auch Ramsay Snow für mich finden.«
Dann hörte er das Geschrei und ein Gebrüll so laut, dass die Mauer zu beben schien.
»Das kam aus Hardinsturm, Milord«, meldete Pferd.
Er wollte wohl noch etwas hinzufügen, doch der Schrei schnitt ihm das Wort ab.
»Well«,
war Johns erster Gedanke. Doch da schrie keine Frau.
Das ist ein Mann, der Todesqualen leidet. Er lief los. Pferd und Rory rannten ihm hinterher.
»Sind es die Wiedergänger?« fragte Rory.
John überlegte. »Waren seine Leichen ihren Ketten entkommen?« Das Geschrei hatte aufgehört, als sie Hardins Turm erreichten, aber »Wun weg, wun da, wun« brüllte weiter. Der Riese schleifte eine blutige Leiche an einem Bein hinter sich her, so wie Arya ihre Puppe gezogen hatte, als sie noch klein gewesen war, und sie hatte sie wie einen Morgenstern geschwungen, wann immer man ihr mit Gemüse gedroht hatte. Allerdings hat Arya ihre Puppen nie in Stücke gerissen. Der Schwertarm des Toten lag ein paar Schritte weiter weg, und der Schnee darunter färbte sich rot. »Lass ihn los!« schrie John. »Wun, wun, lass ihn los!« Wun, wun hörte nicht oder verstand nicht. Der Riese blutete ebenfalls aus Schwertwunden an Bauch und Arm. Er schwang den toten Ritter gegen den grauen Stein des Turms wieder und wieder und wieder, bis der Kopf des Mannes rot und breiig wie eine Sommermelone war. Der Mantel des Ritters flatterte durch die kalte Luft. Er war eben noch weiß gewesen, mit Silbertuch gesäumt und mit blauen Sternen besetzt. Blut und Knochen flogen in alle Richtungen. Männer strömten aus den umgebenden Red Keepen und Türmen. Nordmänner, freies Volk, Männer der Königin. »Bildet eine Reihe«, befahl Jon Snow ihnen. Bei dem Toten handelte es sich um Sir Patrick vom Königberg. Sein Kopf war zwar zum größten Teil verschwunden, aber das Wappen war so eindeutig wie sein Gesicht. John wollte es nicht riskieren, dass Sir Maligorn oder Sir Bruce oder irgendeiner der anderen Ritter der Königin den Versuch unternahmen, ihn zu rächen. Wun weg, wun da wun heulte erneut und drehte und zerrte an Sir Patricks anderem Arm. Er riss ihn in einem Schauer hellroten Blutes aus der Schulter. »Wie ein Kind, das Blütenblätter von einem Gänseblümchen zupft«, dachte John. »Leda, rede mit ihm, beruhige ihn. In der alten Sprache. Er versteht die alte Sprache. Zurück, ihr anderen! Steckt den Stahl ein, wir machen ihm Angst!« Konnten sie denn nicht sehen, dass der Riese verletzt war? John musste der Sache ein Ende bereiten, sonst würden noch mehr Männer sterben. Sie hatten keine Ahnung, wie stark Wun Wun war. »Ein Horn, ich brauche ein Horn.« Er sah das Glänzen von Stahl und fuhr in die Richtung herum. »Keine Klingen«, schrie er. »Dort steckt das Messer!« Einen wollte er sagen. Als Dort Schnibbelstock ihm in den Hals stach, wurde das Wort zu einem Grunzen. John wich dem Messer aus, so dass der Stahl kaum über seine Haut kratzte. »Er hat mich geschnitten.« Als er die Hand seitlich an den Hals legte, quoll Blut zwischen seinen Fingern hervor. »Warum?«
»Für die Wache!«
Dort stach erneut zu. Diesmal packte John sein Handgelenk und verdrehte ihm den Arm, bis er den Dolch fallen ließ. Der schlagsige Bursche wich zurück und erhob die Hände, als wollte er sagen, »Ich war es nicht! Ich war es nicht!« Männer schrien. John griff nach Longclaw, aber seine Finger waren steif und schwerfällig geworden. Irgendwie bekam er das Schwert nicht aus der Scheide. Dann stand Bowen Marsh vor ihm und Tränen rannen ihm über die Wangen.
»Für die Wache!«
Er schlug John in den Bauch. Als er die Hand zurückzog, blieb der Dolch dort stecken. John sackte auf die Knie. Er fand das Heft des Dolchs und zerrte ihn heraus. In der kalten Nachtluft dampfte die Wunde.
»Ghost«,
flüsterte er. Schmerz durchflutete ihn.
»Durchbohr sie mit der Spitze.«
Als ihn der dritte Dolch zwischen die Schulterblätter traf, ächzte er und fiel mit dem Gesicht voran in den Schnee. Das vierte Messer spürte er nicht mehr. Nur die Kälte.